Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hi, Boss.
Wie beurteilen Sie den Umgang der syrischen Regierung mit der Corona-Pandemie?
Verantwortungsvoll, zwar sehr strenge Maßnahmen sind ergriffen worden, ähnlich wie die Maßnahmen weltweit. Kirchen, Moscheen, Universitäten, Kindergärten, Schulen wurden geschlossen. Es gab eine Ausgangssperre von frühen Abend bis zum Morgen. Einige Geschäfte durften öffnen. Der Transport innerhalb des Landes war begrenzt. Also die Leute durften ihre Provinzen nicht verlassen, außer sogenannte systemrelevante Personen, also vor allen Dingen Sicherheitskräfte oder medizinische Kräfte. Es wurden Quarantäneeinrichtungen geöffnet, ein Spezialkrankenhaus bei Damaskus. Und wie wir das auch kennen hier in Deutschland, die Zahlen wurden täglich veröffentlicht. Also es gab auch eine Transparenz. Die Zahlen sind bis heute im unteren dreistelligen Bereich, die Zahl der Erkrankten, der insgesamt Erkrankten. Jetzt in den letzten Tagen ist die Zahl etwas in die Höhe gegangen, also im zweistelligen Bereich. Täglich kommen Erkrankte dazu. Vielleicht liegt das auch daran, dass mehr getestet wird. Das ist ja in anderen Ländern auch so gewesen. Russland und China haben Syrien versorgt mit mehr Testmaterial und mehr Laborkapazitäten. Es gab ja in ganz Syrien nur zwei Labors, die in der Lage waren, diese Tests zu untersuchen. Also mit den Mitteln, die Syrien hat, haben sie eigentlich sehr gut reagiert. Das gilt aber nur für die Gebiete, die unter Kontrolle der syrischen Regierung sind, also etwa 70% des Landes. Wie die Lage genau im Nordosten oder in Idlib ist, das ist unklar.
Der seit Jahren andauernde Konflikt hat Syriens Gesundheitssystem an seine Grenzen gebracht. Beginnt es sich jetzt wieder aufzubauen?
Ja, also seit 2017 konnte man das eigentlich beobachten, wie gerade im Gesundheitssektor sehr viel unternommen wurde, um die Hospitäler zu restaurieren, zu renovieren, neue Geräte zu bringen. Vor allen Dingen die Pharmaindustrie, die in Syrien ja sehr, sehr gut entwickelt war vor dem Krieg, konnte ihre Tätigkeit nicht in vollem Umfang, aber doch wieder aufnehmen. Aber natürlich, es fehlt an Fachkräften, es fehlt an modernen Labors, es fehlt an Ersatzteilen und an moderner Technologie und auch an Rohstoffen für die Medikamentenherstellung. Es ist halt schwierig, etwas nach Syrien hineinzubringen, moderne Geräte und Rohstoffe. Und es fehlen vor allen Dingen die vielen, vielen gut ausgebildeten medizinischen Fachkräfte, also Ärzte, Therapeuten, Physiotherapeuten, Medizintechniker, die im Laufe des Krieges das Land verlassen haben. Das ist sehr bitter für Syrien, weil diese Menschen sind ja auch alle in Syrien ausgebildet worden. Und heute sind sie, wo sie dringend gebraucht würden, sind sie natürlich nicht da. Was ein Vorteil ist, ist, dass es nach wie vor in Syrien ein staatliches Gesundheitssystem gibt. Das ist kostenlos. Es gibt auch private Hospitäler und immer auch, wenn bestimmte Medikamente gebraucht werden, die man von außen eventuell bringen muss, müssen Leute auch dazu zahlen. Aber im Prinzip das staatliche Gesundheitssystem hat bis heute Bestand. Und viele Menschen kommen zum Beispiel auch aus Kamischli im Norden oder aus Hasakeh oder Deir ez-Zor, um sich in Damaskus versorgen zu lassen. Es gibt sehr, sehr viele Krebserkrankungen in Syrien, wirklich sehr viele. Und das einzige wirklich gute Krebskrankenhaus in Syrien steht in Damaskus.
In Nordost- und Nordwestsyrien ist die Gesundheitsversorgung am schlechtesten. Würde eine Erneuerung der syrischen Grenzgebietsresolution durch den UN-Sicherheitsrat Syrien langfristig helfen?
Nun, es ist, steht außer Frage, dass die Gesundheitsversorgung in den Gebieten von Idlib, die unter Kontrolle der Türkei und der Dschihadisten sind, also diese Gebiete, die eigentlich Kriegsgebiet noch sind, oder im Nordosten des Landes unzureichend sind. Ganz klar ist es für die Menschen dort sehr schwierig. In Idlib gibt es ausländische Akteure, die dort Krankenhäuser aufgebaut haben, die Hilfsgüter dort hineinbringen. Das Gleiche gilt auch für den Nordosten des Landes. Da kommt Material von den irakischen Kurden, zum Beispiel bis nach Kobane. Also ich bin da ja jetzt Anfang des Jahres auch gewesen in Kobane und Ain Issa. Also in Kobane war ein neues Krankenhaus angeliefert worden. Ain Issa war etwas in Vergessenheit geraten. Das waren sehr traurige Zustände dort. Aber ich denke, diese Debatte um die grenzüberschreitenden Hilfslieferungen, ich halte sie für politisch motiviert. Will man diesen Menschen helfen in den Gebieten, dann muss man dafür sorgen, meines Erachtens, es ist syrisches Territorium, dass Syrien in die Verantwortung genommen wird, aber auch in die Lage versetzt wird, die eigene Bevölkerung gesundheitlich, medizinisch zu versorgen. Und solange ausländische Akteure in diesen Gebieten agieren und es praktisch auch verhindern, dass dort syrische staatliche Kontrolle oder syrische Souveränität ausgeübt werden kann, sind diese Gebiete ein Spielball. Also die Not der Menschen sehen sich, verfolge das seit vielen Jahren und das ist sehr bitter zu sagen, aber die Not der Menschen wird auch instrumentalisiert. Also die eine Seite im UN-Sicherheitsrat wirft der anderen vor, das genau zu tun. Aber das Völkerrecht ist eindeutig und sagt, das ist syrisches Territorium, also sollte man helfen, dass Syrien sich auch wieder selber helfen kann. Und die Sanktionen, die verhängt worden sind, diese einseitigen Sanktionen der EU oder auch der USA, verhindern das ja, dass Syrien eben bestimmte Dinge auch importieren kann. Die Hilfe allein wird nicht reichen. Auf Dauer werden die Menschen zu Hilfsempfängern. Also wenn man die Hilfe über Nichtregierungsorganisationen dort in die Regionen bringt, das bedeutet immer, dass die Menschen Bittsteller bleiben. Und das sollte ja langfristig auch für Syrien verhindert oder wieder aufgehoben werden, damit die Menschen auch in der Lage sind, sich wieder selber zu ernähren und selber zu versorgen.
Die USA haben im Rahmen des sogenannten CISA-Gesetzes neue Sanktionen gegen den syrischen Staat verhängt. Wie wirken sich diese auf das Leben des syrischen Volkes aus?
Ja, für den Gesundheitsbereich habe ich das ja eben schon etwas angesprochen. Aber diese Sanktionen betreffen natürlich alle Bereiche des Lebens in Syrien. Und wenn Syrien den Wiederaufbau braucht, dann brauchen sie natürlich auch Kontakte in die Welt und zu ihren Verbündeten und Partnern, um diesen Wiederaufbau gewährleisten zu können, weil sie das aus eigener Kraft nicht schaffen. Der Staat hat Straßen, Strom und Wasserversorgung wiederhergestellt, für Telekommunikation gesorgt, Schulen, Krankenhäuser repariert und syrische Geschäftsleute, ich habe etliche getroffen, auch in Aleppo oder in Homs und in Damaskus, sie haben in den letzten 2 Jahren wieder ihre Betriebe ans Laufen gebracht und damit haben sie Arbeitsplätze geschaffen. Und diese Menschen, die bei ihnen wieder arbeiten können, können ihre Familien selber ernähren. Aber um das weiter ausbauen zu können, braucht Syrien diese Handelsbeziehung, Geld und Handelspartner. Und das wird explizit von den US-Sanktionen, diesem CESA-Gesetz, unterbunden. Und die USA hat ja auch gesagt, sie wirken zusammen mit den einseitigen Sanktionen der Europäischen Union, die gerade jetzt wieder für ein Jahr verlängert worden sind. Also das Land soll isoliert werden. Die Verbündeten Russland, Iran, China sollen eingeschüchtert werden, Syrien zu unterstützen beim Wiederaufbau. Und besonders trifft es auch die Nachbarländer, Libanon, Jordanien, Irak, die ja darauf angewiesen sind, auch mit Syrien Handel zu treiben. So ist es vor dem Krieg auch sehr gut gewesen. Also eigentlich alle, die mit Syrien Handel treiben sollen oder wollen, sollen bedroht, eingeschüchtert und bestraft werden. Das ist das Ziel dieser Sanktionen.
Das war der RT Deutsch Podcast.